Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder live on stage.
Ja,
heute ist zum letzten Mal Schlaghosen an.
Heute ist der erste Advent.
Ja, ich dachte, der erste Advent 1979, oder nicht?
Stimmt, heute der erste Advent quasi. 1979.
Also das heißt, wir...
In guten alten Zeiten.
Wir haben gerade noch den Joint ausgedrückt.
Wir haben eben noch für den Weltfrieden getanzt und gebumst in unserer Kommune.
Also getrennt voneinander.
Ja, jetzt geht's ab in die 80er.
Noch nicht, oder? Wir haben, also heute ist ja noch...
Heute ist das letzte Mal.
Oder sind wir schon in 19...
Nee, wir sind bei 1979. Das heißt, wir rutschen knallhart in die 80er rein jetzt.
Ja. Hätte man das damals schon alles mit dem Klimawandel gewusst.
Warte mal. Wie heißt das nochmal, wo der Podcast...
Riverside?
Da nehmen wir auf, aber...
Ach so, Podigy, oder? Ist das
gewusstet? Ja, genau. So, warte mal, wir gucken. Wir machen jetzt live in Farbe hier einen Check. Wie läuft es denn, seitdem wir das haben? Gleich so zwei Hörer.
Ja, ich glaube es auch. Ich weiß nicht. Es sind nicht mehr so viele Kommentare da wie früher.
Ja, früher waren die Kommentare voll ohne Ende.
Ja, naja, da müssen wir uns auch mal selber hinterfragen. Aber man kann es jetzt nicht...
Oder die Leute sind einfach so gefangen.
Oder es ist einfach, weil wir so systemkritisch sind, werden wir von Spotify nicht mehr richtig ausgespielt.
Nee, werden nicht mehr gepusht, ne?
Ja, das prangern wir an. Wir werden, wie heißt das nochmal, hier geghostet. Nicht geghostet, sondern geshadowbanned sind wir. So ist es nämlich, weil wir die Wahrheit sagen. Komm, wir gründen eine Partei.
Aber wir haben immerhin schon 118 Follower.
Kann nicht jeder von sich behaupten. Social Media. Also ich habe ja ein Thema, eigentlich will ich es gar nicht erwähnen, aber ich dachte, es gäbe keine Steigerung mehr, aber jetzt diese Woche war wirklich die absolute Apokalypse. Chuyuka.
Wieso? Ich habe nichts mit.
Nein?
Nein.
Alter. Also wahrscheinlich sind in dem, was ich mal so sehe, sind so viele Halbwahrheiten, dass ich jetzt auch irgendwie Quatsch erzähle, aber es ist irgendwie ein Urteil ergangen und wie gesagt, ich gebe das jetzt einfach nur so wieder, wie ich das, ne, keine Ahnung, ich weiß nicht, was richtig ist, aber und es steht halt drüber, die Beklagte wird verurteilt, also die ist es sie in dem Fall und irgendwie in 5 von 6 Punkten ist sie halt, hat sie sozusagen jetzt den Prozess verloren. Und sie stellt es aber trotzdem so dar, als wenn sie jetzt eigentlich die große Siegerin wäre. Und es ist jetzt, also alles bricht über ihr zusammen irgendwie. Also die Leute zerpflücken sie halt so richtig. Es ist wirklich schlimm.
Ja, ich bin da ausgestiegen aus dem Thema, weil ich kann das nicht. Ich kann und möchte das nicht.
Ja, ich war es auch eine Zeit lang und ich, wie gesagt, ich weiß auch nach wie vor nicht mehr. Man, es ist nicht mehr rauszufinden, finde ich, wer da jetzt... Recht hat und nicht und wer auf der guten Seite ist und wer nicht und wo die überhaupt ist und wo oben ist und wo unten ist, aber also allein die Menge an Content ist jetzt nochmal doppelt das, was es sonst immer gab. Also es ist wirklich krass. Also ich bin da nicht drum rumgekommen also, diese Woche.
Wie gesagt, ich kann das nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr. Es ist, ich sag's wie es ist, Twitter ist einfach nur noch belastend. Also ich gucke da auch kaum noch rein. Ich finde
nach wie vor die Videos mit den Unfällen ganz gut.
Ich finde das ganz cool, wenn Leute erschossen werden. Das,
ja. Da denke ich immer so, oh, Mensch, von so einem Laster überfahren.
Ja, geht mir ja doch ganz gut. Aber ich finde, das ist so eine räudige Plattform geworden. Ich finde da nichts mehr spannend. Ich würde am liebsten, und das ist halt das Problem, ich würde am liebsten meinen Algorithmus löschen, sodass ich nur noch schöne Sachen angezeigt bekommen, aber ich glaube, die Plattform hat gar nichts Schöneres.
Nein, genau, das ist nämlich ein Trugschluss, weil ich irgendwann mal, ich weiß nicht gar nicht mehr, als ich das letzte Mal das Handy gewechselt habe oder so, dann habe ich die ganzen Daten übertragen und wollte mich wieder bei Twitter einloggen und dann ging es aber irgendwie nicht. Irgendwie wusste ich das Passwort nicht und dann habe ich aus Versehen, weil ich so drauf rumgeklickt habe, 9 Account erstellt und dachte dann so, naja gut, scheiß drauf, dann nehme ich jetzt erstmal den, weil ich einfach nur Sachen lesen wollte und so weiter. Also dann, das war ja dann ein komplett neuer Account. Und da hat das bei mir erst so krass angefangen. Also du kriegst wirklich nur noch Trash angezeigt. Wenn du einen neuen Account hast, du kriegst nur den ganzen Müll. Von wirklich Autounfälle über irgendwelche Onlyfans-Werbung, sowieso bescheuerte Werbung. Es ist wirklich nur noch der ganze Schrott. Ja, ansonsten, es war Champions League Woche. Es waren doch Champions League Spiele. Jedenfalls, ja, du bist doch hier der große, seit Klopp nicht mehr bei Liverpool ist bei dir auch Fußball.
Ja, ist aus.
Ist gestorben, ne?
Ja.
Wie damals, als Elvis gestorben ist, auch Rock'n'Roll war tot. Ich hatte gar nicht mehr auf dem Zettel, dass die ja diesen komplett neuen Spielmodus haben mit dieser Tabelle. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass ziemlich viele der großen etablierten Clubs gerade ganz schön abkacken. Also Bayern steht, glaube ich, nicht so gut. Man City steht total scheiße. Paris Saint-Germain steht total scheiße.
Real Madrid geht's auch nicht so gut.
Ja, die kacken alle voll ab in diesem neuen Spielmodus.
Ja.
Was ja irgendwie ein bisschen für diesen Modus spricht, finde ich, weil dann kommen auch mal andere Vereine irgendwie, weil ich hängt ja auch immer eine Menge Kohle dran, wenn du da irgendwie in der Champions League weiterkommst, so mit TV-Rechten und so weiter. Ah, das war auch noch ein Thema, allerdings gestern erst oder so. Ab nächster Saison gibt's bei Sky keine Bundesliga-Konferenz mehr. Hat sich The Zone geschnappt.
Krass.
Ja, und ist noch nicht entschieden, wie es mit der Sportschau weitergeht. Gute Alte. Vielleicht kann man bald gar keinen Fußball mehr im Free-TV gucken.
Das gab's alles nicht. Achso, die Kohle kriegen die Vereine, ne?
Ja, also die Kohle kriegen, also ja, die Kohle, also die, die Kohle kriegt die DFL, oder? Die Deutsche Fußballliga, weil die hat ja die Vermarktungsrechte und dann verteilt die unter den Vereinen nach so einem bestimmten Schlüssel. Ich glaube auch tatsächlich nach, wie du in der Tabelle abschließt und so weiter.
Okay.
Dann kriegst du halt, je besser du bist, desto mehr Kohle kriegst du.
Okay. Finde ich gut für.
Tja, wie im rechten Leben.
Ja.
Ne?
So. 1979. Da ging es ab. Mit WISCALC wird der erste kommerzielle Tabellenkalkulationsprogramm eingeführt. Das nicht der. Während in Singapur die erste McDonald's-Filiale des Landes eröffnet, aber es ist noch mehr spannendes Zeug in 1979 passiert. Kann ich mich an 1979 erinnern? Nein. So. Doch. Gleich der erste. Probier es mal mit Gemütlichkeit. Mit 9,1 Millionen Zuschauern ist die Wiederaufführung von Das Dschungelbuch der erfolgreichste Kinofilm in Deutschland. Auf Platz 2 folgt Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen. Mit immerhin noch 5,1 Millionen Zuschauer. Bud Spencer und Terence Hill müssen sich in diesem Jahr mit Platz 3 für Das Krokodil in sein Nilpferd begnügen. Alter, das ist ja unser Kinojahr. Also, Dschungelbuch habe ich geguckt, weiß ich noch. Am Hauptbahnhof gab es ein Kino. Und da bin ich morgens um 11 mit meinem Papa hingegangen und da haben wir Dschungelbuch.
Okay, ja, ich habe das, bei mir kam das erst später, wahrscheinlich irgendwie auf Videokassette oder so.
Ja, und Louis und all seine unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen, auch geil. Weil das
ist Louis Dufiné, ne?
Louis Dufiné. Und weil, das war so ein krasser Film, weil die haben einfach gefurzt, um mit den
die Außerirdischen,
oder? Nein, um den Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Dadurch, dass sie, also kennst du den Film?
Nee, also.
Das ist das, wo die beiden alten Weinbauern, französischen Weinbauer, ballern sich jeden Abend irgendwie 3 Flaschen Wein in den Kopf und essen irgendeine Suppe, Kohlsuppe, und dadurch müssen sie die ganze Zeit furzen und durch ihr Gefurze locken sie einen Außerirdischen auf die Erde.
Okay.
Also unfassbar guter Film. Und weiß ich auch noch, fand ich auch richtig lustig. Ich weiß nur nicht, ob wegen des Furzens oder ich weiß es nicht genau. Und natürlich, das Krokodil in sein Nilpferd. Intelligente Menschen haben jetzt verstanden, woher unser Name kommt. Geiles Film, ja, sag ich da mal. Ne?
Ja, also habe ich definitiv alles nicht im Kino gesehen, aber natürlich später im Fernsehen. Wobei Louis Dufiné hatte ich immer so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu. Also es gibt ein, zwei Filme mit dem, die finde ich lustig, aber dieses mit den Außerirdischen, das war mir schon irgendwie zu albern.
Du warst gerade mal 5 und fandst das schon zu
albern. Nein, ich habe das, da habe ich den nicht gesehen, aber dann später lief der ja auch irgendwie im Fernsehen oder so. Also ich habe den schon mal gesehen, aber Ja, ich konnte damit nicht anfangen.
Ich glaube, das Leben ist so in Phasen unterteilt, in denen man solche Sachen witzig findet und welche Sachen.
Ich weiß, es
auch sehr gute Filme mit dem, mit Louis de Funès. Einer meiner Lieblingsfilme ist die Fantomas-Reihe.
Ja, genau.
Die sind also sehr, sehr cool. Und ich fand Louis de Funès besser als die amerikanischen Pendants. Wobei Jerry Lewis war auch
gut. Ja, habe ich nie gesehen.
Aber
wer halt geil ist, finde ich, ist Peter Sellers.
Der ist auch sehr gut.
Pink Panther.
Der ist auch sehr gut. Jerry Lewis mochte ich sehr gerne. Den fand ich halt echt cool. Wen ich halt gar nicht mag, ist Leslie Nielsen.
Nee.
Finde ich überhaupt nicht
lustig. Hä, Nackte Kanone?
Die Serie geil, Filme Arsch.
Okay.
Also es gibt krass. Eine Serie zu die Nackte Kanone.
Ja, ich weiß.
Die ist lustig, aber die Filme fand ich halt richtig räudig.
Ja, doch, die fand ich gut. Ja, aber ja, also definitiv sind das so Phasen. Gerade Filme und so weiter. Ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen Zeitgeist und Popkultur. Wir haben ja auch bei anderen Filmen schon mal drüber gesprochen, dass man so Sachen, die man früher richtig geil fand, wo man irgendwie extra in die Videothek gerannt ist, um sich das auszuleihen, wenn man das und vielleicht auch 2-3 Mal dann sich irgendwie so einen Film reingezogen hat. Und wenn man das heute gucken würde, würde man denken, was ist das denn für ein Scheiß? Aber Dschungelbuch natürlich absoluter Klassiker. Wie viele dieser Disney-Filme finde ich bekannt.
Ja, und wo ich auch wieder sage, Disney hört auf, alles in Realfilmen zu machen, weil die Realverfilmung von Dschungelbuch ist richtig scheiße. Ich finde richtig schlimm. Finde ich richtig schlecht. Es gibt so 2 Realverfilmungen die von Disney, die ich richtig schlimm finde. Das eine ist Dumbo und das andere ist Dschungelbuch.
Ja, ich bin auch nicht so der Riesenfan davon. Die Schöne und das Biest ist ganz, also das ist okay, finde ich.
Ja, es gibt so einige, sind ganz cool, finde ich. So Aladdin fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool in echt. Aber einige, ey, lasst es, das ist eine Verschlimmbesserung. Disney
hört auf damit. In echt vor allen Dingen.
Naja, also in Realfilm.
Ja.
Schöne und das Biest fand ich auch cool. Was mich halt unfassbar nervt bei Disney-Filmen, ist das Gesinge.
Ja? Ah, aber ich finde, naja, okay, ja, es kommt drauf an, aber das zum Beispiel finde ich jetzt beim Dschungelbuch gerade cool. Also es gibt auch einige, wo ich, also aber das liegt dann an den Liedern selber, die ich jetzt nicht so geil finde, aber ich finde den Dschungelbuch-Soundtrack, probier's mal.
Ja.
Wenn du mal auf einen Samstagmorgen irgendwie, so wie gestern, am Staubsaugen bist in der Wohnung und dazu den Dschungelbuch-Soundtrack hören, okay. Das kommt ganz gut.
Ja, okay, werde ich mal versuchen. Aber trotzdem nervt mich das bei Disney-Filmen. Das sind die schönsten Filme teilweise, aber dann müssen sie singen. Das ist so, okay, wir haben die sitzen da, glaube ich, zusammen. Ich stelle mir das immer so vor. Die sitzen da zusammen, gucken den Film und sagen, Leute, Moment, der Film ist zu gut. Lass mal ein paar Gesangssachen einbauen, damit die Leute nicht denken, hier wird ein Highlight nach dem anderen Highlight abgefeuert. Und dann werden irgendwelche random Gesangsszenen mit eingebaut, wo du denkst so, warum?
Nee. Ja, ich finde auch inhaltlich macht das an vielen Stellen natürlich gar keinen Sinn, dann da erstmal so ein bisschen Rumgesinge und Rumgetanze einzubauen, aber die Lieder an sich oder auch zum Beispiel der Vaiana-Soundtrack, der ist auch cool eigentlich.
Singt da The Rock oder was?
Kann sein, weiß ich nicht. Also ich, ja, wahrscheinlich.
Ich überlege gerade, welchen Edward mit den Scherenhänden Soundtrack. Aber ich glaube, der ist nicht von dir.
Ja.
Also ich bin für weniger Gesang. Oder sie sollen 2 Versionen machen. Einmal mitsingen, einmal ohne singen. Das kann man auch in die KI reinballern und sagen, so hier, mach mal 2 Versionen, einmal mit, einmal ohne
singen. Ja.
Naja. Aber es geht kinotechnisch weiter. Einer meiner Lieblingsfilme. Wesentlich spektakulärer als die Zuschauerrekorde eines Zeichentricksfilms von Disney wurde die Premiere von Das Leben des Brian von Monty Python wahrgenommen. Christliche und jüdische Gruppen fühlten sich durch die britische Komikertruppe verhöhnt und protestierten lautstark. Das führte in mehreren Ländern zu Boykotten und Aufführungsverboten. Die Filmmusik von Geoffrey Bergen und Eric Idle geriet dabei fast in den Hintergrund. Mit einer Ausnahme, Always Look on the Bright Side of Life, wurde ein unsterblicher Ohrwurm weit über den Film hinaus.
Ja.
Leben des Brian fand ich auch richtig gut.
Ja, mega mäßig. Ja. Und es gibt
jüdische Volksfront und die Volksfront von Judäa, also meine
Lieblingskopierung. Und es ist, also wenn man sich das jetzt auch nochmal wirklich vor Augen führt, ne, von 1979 ist der Film und es gibt im Moment viel auch auf, also das kursiert so ein bisschen auch auf TikTok, diese Szene, nämlich genau das mit der Volksfront von Judäa, wo sie da in diesem was ist das, also dieses Kolosseum oder wo sie da sitzen und so diskutieren, wo auch der Typ dann irgendwo irgendwann vorbeikommt und irgendwie Otternasen verkauft und so. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die gleiche Szene. Und dann diskutieren sie halt darüber, dass der eine ja gerne eine Frau sein möchte.
Ja.
Kann sich daran erinnern? Ja. Und dann sagt halt so, ja, wie soll das gehen und so. Oder nee, erst sagt er, ich möchte Kinder haben. Nee, er will eine Frau sein, weil er Kinder haben möchte. Und dann so, na, wie soll das gehen? Du hast keine Mumu, du hast keine Gebärmutter. Und er fängt dann an zu heulen. So. Und es ist halt so krass, also schon so eine Vorschau auf viele dieser Diskussionen, die man heute so führt. Das finde ich schon krass, dass die das 1979 so in dieser Form schon so aufgegriffen haben.
Ja.
Ja.
Also ich finde den Film auch sehr geil. Es sind so viele, das, was ich bei Monty Python immer richtig cool fand, ist, du musstest den Gesamtfilm nicht mögen, aber es gab so krasse Details, die einen Film gut gemacht haben.
Ja, ey, das ganze Ding ist voll mit, also der ist ja fast, weiß ich nicht, in jeder Szene. Ich liebe
auch die Steinigung.
Ja, irgendwelche Anspielungen und so zweideutige Sachen.
Und Schwanzus Longus nicht vergessen.
Ja, ey, das ist genial. Aber ich finde das bei allen der Monty-Python-Filme ist es so.
Ja, der einzige, den ich wirklich nicht mag, ist Ritter der, oder was heißt nicht mag, aber wo mir zu wenig geile Sachen sind, ist Ritter der Kokosnuss.
Ja.
Also da finde ich ja, nur die Kampfszene geil mit dem schwarzen Ritter und wie sie reiten mit den Kokosnüssen.
Ja.
Alien kommt in USA ins Kino. Während in Deutschland ein gemütlicher Bär durch die Kinos schlurfte, wurde das amerikanische Publikum bereits von einem unheimlichen Wesen aus einer fremden Welt attackiert. Am 25.05.1979 flog der Raumfahrer Nostromo durchs All und brachte das Alien mit an Bord. Und der Film brach mit zahlreichen Konventionen. Kein blitzsauberes Sci-Fi-Raumschiff mit Hochglanzpolitur, sondern ein schäbiger Weltraumfrachter, der mehr Lost Space als Zukunftsvision war. Das Monster, kaum zu sehen, dafür umso schauriger. Und die Crew, eine zusammengewürfelte Truppe ohne Heldenglorie, bei der die Drehbuchautoren betonten, die Rolle sei geschlechtsneutral. Regisseur Ridley Scott dürfte entscheiden, wer wen spielt. Die größte Überraschung, Hauptrolle Ripley, wurde mit einer Frau besetzt, Sigourney Weaver. Habe ich einmal geguckt, mich zu Tode erschrocken und dann nie wieder.
Ja, also, ja, auch da, ich meine, als 1979 war ich ja bekanntermaßen
5,
erst 4.
Stimmt.
Also, ja, oder je nachdem. Ja, also habe ich logischerweise dann erst später gesehen, fand ich aber auch, also unfassbar, also was heißt gruselig nicht, aber spannend halt, hat einfach eine krasse Atmosphäre. Der Film. Ja, und ich habe das damals komischerweise, also jetzt, wo du das so sagst, mit von wegen, ne, also Mann oder Frau, Hauptrolle hin und her, okay, also jetzt so im Nachhinein betrachtet, kann man vielleicht sagen, ja, schon ungewöhnlich, dass das halt, also dass sie das gespielt hat, aber damals ich das nie, also weiß ich, nicht für mich,
nee.
Für mich hat sie das nie, also hat sich diese Frage nie gestellt.
Ja, finde ich auch mega spannend, weil, jetzt, wo es so frontal gesagt worden ist, fällt mir auch auf, hat man früher überhaupt nicht nachgedacht drüber. Sondern so, ja, spielt die einfach, so okay, passt. Also insofern, coole Sache das.
Ja, und ja, also bis heute, also mittlerweile ja auch irgendwie Teil des, ist ja auch irgendwie jetzt, gehört es nicht auch jetzt mittlerweile irgendwie mit zu Disney? Oder zumindest läuft es bei Disney Plus, laufen auch die Alien-Filme. Kann man sich da auf jeden Fall nochmal reinziehen. Und ja, irgendwie auch bis heute überlebt, so diese Franchise, ne?
Ja.
Gab ja dann noch diverse weitere Teile und irgendwie, ja, schon cool.
Ja, war also auf jeden Fall gute Sache. Gute Sache, sag ich. Ne? So, nee, also mich hat es tatsächlich, das ist auch so, ich hab ja tatsächlich gar keinen Bock auf Horrorfilme. So kann ich nicht, will ich nicht. Finde ich auch echt schlimm. Möchte ich auch nicht sehen. Und insofern, ich glaube, dass tatsächlich Alien einer der Gründe dafür war. Ich weiß, ich habe den relativ früh gesehen. Ja.
Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wo man heute, also diese Szene, wo dann dieses Alien bei dem Typen noch aus dem Bauch rauskommt, wo man früher gedacht hatte, Alter, crazy, wie haben die das wohl gemacht? Und wenn man sich das heute anguckt, denkst du dir so, okay, das kann ich mit ein bisschen Theaterschminke und so kriege ich das besser hin.
Ja, aber das war schon ein bisschen creepy, muss man einfach mal sagen. Also,
ja.
Ich verstehe jeden, der sagt so, ey, krass, wie das denn? Also, weil das war schon, also alleine dieses, wenn der so unterm Bauch so rumschwurbelt, das ist ganz ekelhaft. Und nee, ich möchte sowas nicht. Also mich verstört sowas. Ich finde das nicht cool. Ich finde das gar nicht cool. Und wie gesagt, ich hab den leider relativ früh gesehen in meinem Leben. War ich zwei? Nein, Quatsch. aber ich kann mich dran erinnern und es hat mich halt wirklich weggegruselt, weil was hier ja auch steht, das war nicht so offensichtlich, sondern ne, man hat eigentlich immer gedacht, in jeder Szene, wo dann die Musik ein bisschen wilder wurde oder ne, spannungsgeladener wurde, dass quasi ja, du irgendwie, gleich kommt das Monster und nicht geil, gar nicht geil, gar nicht.
Nee.
Ja, so. Die erfolgreichste Single in Deutschland war im Jahr 1979, aber trotzdem der Hit So bist du von Peter Maffay. Während bei den Alben das Debütalbum Dire Straits von der gleichnamigen Band das meisterverkaufte Album war, außerdem hat Prince in Minnesota das erste Live-Konzert seiner Karriere gegeben, während Elton John als erster westlicher Rockstar in der Sowjetunion Leningrad
aufkam. Okay.
Auch musikalisch ein sehr geiles Jahr, muss man einfach mal sagen. Also Peter Maffay, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, war jetzt nicht so meins, aber meine Mom hat das sehr intensiv gehört. Und damit kannte ich sie alle, die Hits. Und Dire Straits fand ich schon immer geil. Die haben so, also gerade die Live-Alben von denen sind echt richtig, richtig gut. Und Prinz, ja, Gigant.
Ja. Ja, würde ich genauso sagen. Prinz habe ich tatsächlich in Hamburg mal live gesehen, in der Alsterdorfer Sporthalle.
Ja, auch Millantor-Stadion, Alsterdorfer Sporthalle. Und noch irgendwo habe ich den dreimal live gesehen.
Also ja, natürlich unfassbar krasser Künstler. Und ja, also Dire Straits, klar, ich meine, gerade live ziehe ich mir manchmal immer heutzutage noch rein, irgendwelche live, also auf YouTube gibt es auch viele so Konzertmitschnitte. Einfach, ja, geile Band.
Ja, wenn du mal einen richtig guten Konzertmitschnitt dir angucken willst, Prinz live in Syracuse ist eins der krassesten Konzerte, die ich je gesehen habe im Fernsehen. Weiß ich, das gab früher immer so Konzertmitschnitte, also oder Konzerte live im dritten Programm oder so, irgendwie sowas. Mhm. Und da habe ich Prinz gesehen und das ist so ein geiles Konzert. Da haben sie Purple Rain 17 Minuten lang gespielt. Das ist so, also 17 Minuten lange Version. Krass. Einfach krass. Kann ich dir nur empfehlen. Vor allem, wenn man überlegt, Prinz ist ja nur 1,53 oder so gewesen.
Ja, ja.
Also echt so ein Sitzriese. Richtig krass, was der für eine Energie hat.
Ja. Ja. Ja, und Peter Maffay, keine Ahnung. Damit konnte ich nie was anfangen. Peter Maffay
liegt so ein bisschen raus hier, aber
meine, hey. Meine Schwiegermutter ist bis heute großer Fan. Also schönen Gruß an der Stelle. Und es gibt tatsächlich, das finde ich irgendwie, also es hat für mich sowas Faszinierendes. Ich finde die Songs nicht geil, aber irgendwie trotzdem krass, dass die das gemacht haben. Es gibt ja ein MTV Unplugged mit Peter Maffay. Okay. Kann man, glaube ich, auch bei YouTube sich reinziehen. Ist schon irgendwie abgefahren. Also ja, gut, lassen wir mal so stehen.
Okay, das ist gut. Also bei drehe ich ja schon fast durch bei Peter Maffay Unplugged. Ja. Am 16. September 1979 passierte Musikgeschichte. Die Sugar Hill Gang brachte mit Rapper's Delight den ersten kommerziell erfolgreichen Rap-Song auf den Markt und katapultierte Hip-Hop von der New Yorker Block Party in die Wohnzimmer der Welt. Mit der legendären Zeile I said Hip-Hop, the hippie to the Hip-Hop tanzt sich der Track in die Köpfe von Charts. Die 7-minütige Wortakrobatik, die einen Basslauf von Chicks Good Times recycelte, war ein Ohrwurm-Monster. Viele Kritiker prophezeiten damals trotzdem noch, das ist nur eine Phase. Spoiler, war es nicht.
Nee, die, also gut, auch da, das habe ich natürlich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht mitgeschnitten, aber später dann, weil ich sag mal so die längste Zeit meiner Jugend, ist einfach Hip-Hop die Musik, die ich einfach ausschließlich gehört habe, wobei ich ja auch nicht nur, also ich war ja richtig so in dieser ganzen Kultur gefangen, so mit Graffiti und, also was heißt gefangen, aber ich habe, also für mich war das halt mehr als einfach nur Musik hören, das war halt so ein richtiger, naja, eben so eine Subkultur, naja, legendärer Song natürlich.
Ja, sehr geil, ich habe es auch geliebt, ich habe irgendwann mal in, vor, ich glaube 15 Jahren oder so, habe ich eine Zeit lang mit DJ Tomic zusammengearbeitet. Da hatten wir auch mit Curtis Blow zu tun. Mhm. Und das war von früher, war das noch echt so ein Hero von mir. Und der ist dann ja irgendwann Prediger geworden. Mit der halt dann, also die haben dann halt zusammengearbeitet. Und da war ich, dann habe ich auch mit Curtis Blow, ich habe auch heute noch seine Telefonnummer. Ich glaube, es ist nicht mehr seine, aber es war sehr lustig.
Hello, Curtis.
Hello, Curtis.
Is it you? ja. Ja, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Thema, wo ich sagen muss, da bin ich so ein bisschen in der Vergangenheit gefangen, weil das, was heutzutage irgendwie als Hip-Hop so rauskommt oder Rap-Sachen, das, was auch, so stilistisch und so, ist das alles irgendwie nicht mehr so richtig meins. Aber ich meine, es gibt ja zum Glück einen riesen Fundus.
Geht mir aber auch so. Geht mir aber auch so. Ich kann, also, ich will niemanden blamen oder so, aber sowas wie Kendrick Lamar oder sowas, catcht mich überhaupt nicht. Ich glaube, von den neuen in Anführungsstrichen, aber von denen, die jetzt auch noch aktuell relativ groß sind, ist Rick Ross, den ich ganz cool finde. Aber ansonsten alles, ich sag mal so, ich glaube, alles bis Eminem. So, das fand ich cool. Alles, was danach kommt, fand ich irgendwie schwierig.
Ja, und besonders schlimm finde ich es bei den Deutsch-Rap-Sachen. Also das Letzte, was ich so geil fand, waren halt so diese Palm aus Plastik-Sachen. So, das hatte für mich noch irgendwie Hip-Hop-Vibes. Aber diesen ganzen anderen Kram, so mit, also diese ganzen, auch so diese Trap-Sachen und so, das verstehe ich alles nicht.
Nee, gar nicht.
Da hast du auch dieser ganze Kram, den Flair heutzutage macht und so weiter. Das alles verstehe ich, also keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Einfach, es ist so. Shindy hat ja jetzt irgendwie was Neues rausgebracht, ne? Das
muss ja, ich mir mal reinziehen. Schrecklich.
Ja, richtig schlimm. Ich habe es noch nicht gehört.
Ach, richtig schlimm.
Okay. Ja, mal sehen. Aber ja, das, also für eine Deutschrap ist halt so völlig lost. Also für mich jetzt so, ne? Ich meine, das ist ja nach wie vor ultra erfolgreich, sprich, scheint ja genug Leute zu geben, die das geil finden, aber ich sitze da und ich versuche es wirklich manchmal, mir die Sachen reinzuziehen und denke, okay, vielleicht muss ich es nur dreimal hören, bis ich es verstehe, aber ich so, nee, nein, ich will es nicht.
Ja. Nee, verstehe ich auch nicht. Naja, also gut, ist halt so.
Aber es gibt uns natürlich eine Menge Social Media Content, ne? Weil es gibt immer Beef ohne Ende, Manuelsen erteilt, NRW-Verbote und so weiter und so fort. Ist also Entertainment-Faktor ist schon noch da.
Okay.
Aber musikalisch läuft es halt nicht so.
Nee, das ist alles nicht mehr cool. Irgendwie ist es alles sehr schwierig. Aber. Musikalisch dann, das ist lustig, 1979 war so ein, ich finde ja, es gibt so Ausnahmekünstler, die halt wirklich die Welt verändert haben. Und dieses Jahr 1979 hatte direkt zwei am Start, nämlich einmal Prince, ist meiner Meinung nach einer der größten Impulsgeber für Musik. Und der zweite, der einer der größten Impulsgeber meiner Meinung nach ist Michael Jackson. Der war ja vorher bei den Jackson 5, aber ja, dieses Jahr passierte extrem viel im Musikbereich. Denn 1979 setzte Michael Jackson mit Off the Wall einen Meilenstein in der Popmusik. Es war sein erstes Soloalbum bei Epic Records und zeigte, dass er einzige Kinderstar der Jackson 5 erwachsen geworden war. Musikalisch und stilistisch. Mit Hits wie Don't Stop Till Get Enough und Rock With You kombinierte Jackson Disco, Funk und Soul zu einem ganz eigenen Markenzeichen. Das Album wurde nicht nur ein kommerzieller Triumph mit über 20 Millionen verkauften Exemplaren, sondern auch ein Kritikerliebling. Es brachte Jackson seinen ersten Grammy als Solokünstler ein und etablierte ihn als eigenständiger Star, weg von der Familie, vom Familienband. Produziert von Quincy Jones, legte Off the Wall den Grundstein für Jacksons späteren Aufstieg zum Pop. Also wie gesagt, Michael Jackson und Prince sind für mich so zwei der größten Impulsgeber in dieser.
Ja, wobei man eigentlich die Rolle von Prince noch höher ansiedeln muss, meiner Meinung nach, aber es kann auch jetzt, vielleicht wird es auch irgendwelche Expertinnen geben, die da jetzt aufschreien. Aber der von dir gerade erwähnte Quincy Jones ist im Grunde genommen der, der ja für alles verantwortlich gewesen ist, was Michael Jackson musikalisch gemacht hat. Also der hat, also ohne Quincy Jones wäre Michael Jackson meiner Meinung nach nie im Leben so erfolgreich gewesen. Der hat halt dieses Off-the-Wall-Album produziert, der hat vor allen Dingen das Thriller-Album produziert, der hat dann auch noch Bad produziert. Es gibt eine super geile Doku über Quincy Jones auf Netflix, kann ich eben nur empfehlen, wer sich so ein bisschen für Musik interessiert, sich das mal reinzuziehen. Ultra krasser Typ, gerade vor, weiß nicht, einem Monat oder so gestorben. Also der hat nicht nur Michael Jackson produziert, sondern eigentlich ja,
alles, also, alles.
Ja, alles, was so Rang und Namen hat, gerade in der, alles, was so ein bisschen Richtung Soul, Disco und so weiter ging. Prince im Vergleich dazu hat, glaube ich, sehr viel noch, also auch selber gemacht.
Ja, der hat 17 Instrumente ja auch
gespielt. Also er ist auf jeden Fall der viel krassere Musiker als Michael Jackson.
Ja, und vor allem hat er ja auch Leute groß gemacht, ne? Der hat hier.
Genau, der hat wiederum andere Leute produziert.
Wird es ihn nicht geben.
Ja, wobei, ich meine, der eine Song, den sie da hatte. Der,
okay.
Aber den Erfolg.
Nimm den anderen Song von Sinead O'Connor.
Nein, ich meine ja, sie hat halt diesen einen Hit gehabt, der von Prince geschrieben wurde, aber danach hat die auch nie wieder was auf die Kette gekriegt, weißt du? Nee, das meine ich
ja nur. Aber ich muss jedem kann ich nur empfehlen, die Prince, es gibt eine Version, wo Prince es auch singt, und die ist noch geiler als die von Sinead
O'Connor. Ja.
Also ich mag den echt sehr, also ich finde, das ist einer der besten Musiker, den es je gegeben hat. Ja, beide komplett einer an der Klatsche, aber ey, so sind sie, die King of Pops.
Ja, und ja auch irgendwie auf ähnliche Weise gestorben, oder? Haben die nicht beide so ein
Cocktail?
Ja, so, also so Betäubungsmittel / Drogen-Dings, ja.
Nein. Guter Übergang, Drogencocktail. Endlich Bandsalat. Mit den DPS 2L2 bringt Sony den ersten Walkman der Welt raus. Dabei wurde die Kompaktkassette bereits 1963 von Philips entwickelt. Weil Sony-Mitbegründer Masaru Ibuku auf Reisen immer seinen klobigen Kassettenrekorder Sony CCD5 herumschleppen musste, dachte er, das geht doch was kleiner. Er beauftragte den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Noro Oga, eine kopfhörerfreundliche, reine Wiedergabeversion zu entwickeln. So wurde der blausilberne Walkman TP2L2 geboren. Am 1. Juli 1979 in Japan für etwa 33.000 Yen, 150 US-Dollar, erstmals erhältlich. Statt der geplanten 5.000 Geräte monatlich gingen in den ersten zwei Monaten über 30.000 über den Laden. Der Walkman revolutionierte das Musikhören weltweit, tragbar, privat, überall, der perfekte Soundtrack für unterwegs. Habe ich nie gehabt, durfte ich nie haben.
Doch, ich hatte einen Sony Walkman. Ich glaube, das war nicht dieser allererste. Ich weiß, hier gab es dann wahrscheinlich unterschiedliche Modelle. Meiner war so rot-schwarz irgendwie. Aber doch, ich hatte einen Walkman. Ja, weiß nicht, über Sony haben wir ja neulich schon mal gesprochen. Super geile Erfindung natürlich. Das mit dem Bandsalat stimmt natürlich. Kassetten im Nachhinein betrachtet jetzt nicht das allergeilste Medium so für
war cool. Kassetten, ich habe früher immer aufgenommen. Hast du das auch gemacht? Ich habe früher, ich hatte einen Kassettenrekorder und dann habe ich immer, gab es so Radioshows, wo man dann aufgenommen hat auf Kassette und sich derbe aufgeregt hat, wenn der Typ zu früh reingesprochen hat.
Ja.
Jetzt hab ich so abgefuckt.
Oder das Allerschlimmste, wenn zwischendurch so eine Verkehrsfunkmeldung.
Ja,
oder
auch kann. Schlimm. Auch ganz schlimm. Also Verkehrsfunk.
Das war Achtung, ein Falschfahrer auf der
Straße. Ja, genau. Das war richtig schlimm. Aber ja, ich hatte viele Kassetten auf jeden Fall.
Ja, also wir bei uns hat Musik auch immer eine große Rolle gespielt. So ich, meine Eltern hatten immer irgendwie eine coole Musikanlage. Also wir hatten ganz früh super viele CDs, auch vorher noch Platten und so. Und ich habe auch immer dann, weiß nicht, es gab auf dem NDR gab es das, glaube ich, samstags, vormittags, also gab es immer so eine Hitparaden-Sendung, ja, so die Charts
die,
halt.
Die Charts, die Top 20.
Genau, und da habe ich auch immer davor gesessen und dann irgendwie Sachen aufgenommen.
Ja, war echt richtig geil.
Bevor man.
So. Am 16. September 1979 schrieben die Familie Streitzig und Wetzel aus Pößneck, Thüringen, Geschichte. Mit einem selbstgebauten Heißluftballon überquerten sie spektakulär die innerdeutsche Grenze und entkamen aus der DDR in die Bundesrepublik. Kaum waren am 15. September 1979 die letzten Stoffbahnen in Jena besorgt und zusammengenäht, entschieden sich die Familien spontan aufgrund der idealen Wetterlage noch in derselben Nacht zu waghalsigen Wagen. Diese mutige Aktion ging als eine der aufsehenserregendsten Fluchtgeschichten in der Geschichte ein. Michael Bulli-Herbig hat diese Story unter dem Namen Ballon 2018 verfilmt. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also die einzigen Erinnerungen, die ich habe an die DDR damals, war, dass wir ein paar Mal im Jahr irgendwelche Pakete rübergeschickt haben, weil wir da jemanden kannten. Also und
ich auch nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass wir sind eine Zeit lang irgendwie regelmäßig nach Dänemark in Urlaub gefahren und da gab es so eine Strecke, wo man auch durch die DDR fahren konnte oder also musste, wahrscheinlich nicht, aber konnte. Es war wahrscheinlich irgendwie kilometermäßig kürzer, dafür müsste man
wahrscheinlich halt nach Stralsund und dann mit der Fähre rüber nach Dänemark.
Ja, kann sein, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, da kann ich mich erinnern, dass das immer so, naja, ich weiß nicht, ich kann mich nur so dunkel an, halt so, und dann gab es halt irgendwie so Passkontrolle. Und irgendwie war das so ein Thema. Mein Vater, der hat ja später lange beim Spiegel gearbeitet und da zu der Zeit hat er aber auch immer schon den Spiegel gelesen und das war natürlich, glaube ich, irgendwie, also durfte man das nicht so richtig mitnehmen oder also es war jetzt natürlich eher eine Zeitung, die wahrscheinlich da nicht so gerne gesehen war und dann, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in meinem Kopf so ist oder ob wir damals wirklich so, wurde das immer so unter der Rücksitzbank irgendwie versteckt oder sowas, damit sie einem das nicht weggenommen haben, irgendwie an der Grenze oder so. Ansonsten, naja, mit dieser Ballonfahrt, keine Ahnung, das habe ich damals natürlich auch nicht mitbekommen. Ich meine, mittlerweile, keine Ahnung, gab es ja so diverse Sendungen oder Reportagen über diese alle möglichen so Fluchtversuche. Sind ja auch Leute dann irgendwie mit so selbstgebauten Flößen oder was weiß ich, übers Wasser und ja, schon krass. Aber ich meine, ey, sich so einen Ballon zu bauen, ne, und dann damit auch noch loszufliegen, ist schon, also da musst du schon sehr doll da weg wollen, würde ich mal das sagen. Stimmt.
Auf jeden Fall pfiffig. Pfiffig.
Ja, also, aber auch ein bisschen risikoreich, ne? Also, naja, gut.
Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Also, am 27.12.1979 flimmerte die erste Folge von Hallo Spencer über die deutschen Bilder, der über 30 Staffeln verteilt noch 274 weitere Episoden folgen. Puppen in Hallo Spencer werden übrigens als Klappmaulfiguren bezeichnet und wurden gleichermaßen beliebt wie gehasst. Während die einen gar nicht genug bekommen konnten von Poldi, Nepomuk und natürlich Spencer, hassten die anderen diese schrille und überdrehte Puppenspielserie und alle Einwohner in Spencerdorf. Ich fand's auch nicht cool. Also ich fand Poldi und Nepomuk fand ich schon cool, aber Spencer fand ich halt nicht cool.
Ich weiß, also ich habe das auch viel geguckt, muss ich sagen. Von daher fand ich es wahrscheinlich nicht völlig scheiße, sonst hätte ich es mir nicht jedes Mal reingezogen. Also jedes Mal weiß ich nicht, aber ja.
Ich fand Poldi geil. Ich will dir fest.
Ich frage mich gerade, wo kam das her? Also ist das so ein bisschen entstanden als Gegendings zur Sesamstraße?
Sesamstraße.
Aber wer hat sich das ausgedacht? Wo lief denn das? Lief das auf dem dritten oder wie?
Du hattest einmal die Woche hattest du Hallo Spencer.
Aber ist es nicht ein bisschen dumm, weil die hatten doch parallel auch die Sesamstraße eingekauft, oder nicht? Also Sesamstraße lief doch auch.
Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, wenn das eine gut läuft, wird das andere auch gut laufen.
Ach so, ja gut.
Also kann ich mir so vorstellen.
Ja, ich habe, wen gab es denn da noch? Da gab es noch diesen Kasimir,
das war
dieser Bücherwurm, oder?
Ja, genau, Kasimir war der Bücherwurm. Poldi wollte alle fressen. Und
dann gab es dieses Raumschiff, hier dieses Andromeda.
Ja, und wer war Nepomuk? Nepomuk weiß ich gerade nicht. Und gab es nicht auch noch irgendeine Schnecke? Nee, die gab es bei der Sesamstraße.
Ja, ja, es gab Spencer und hatte der nicht noch so einen Assistenten irgendwie? So ein bisschen bescheuerten?
Das weiß ich.
Ach, gut, damit war raus. Ja, also, keine Ahnung, ist bestimmt jetzt nicht unbedingt ein Highlight der Fernsehgeschichte. Aber ich habe es schon damals regelmäßig geguckt, muss ich sagen.
1979 entstanden gleich zwei Gaming-Giganten. die auch jetzt immer noch existieren, Activision und Capcom. Während Activision als Reaktion auf die schlechte Behandlung bei Atari durch mehrere ehemalige Atari-Entwickler erfolgte, wurde Capcom quasi nebenbei von Kenzo Tsujimoto gegründet, der parallel noch als Präsident bei der Gaming-Firma Irem arbeitet. Der Name Irem sagt euch vielleicht nichts, aber mit Moon Patrol und R-Type haben sie zwei absolute Klassiker der Gaming-Geschichte. Allerdings erst, nachdem Tsujimoto nicht mehr an Bord war. R-Type habe ich geliebt. Und Moon Patrol war auch cool. Das habe ich immer im Imbiss gespielt. Das war dieses mit dem Mondauto, wo man die ganze Zeit langfahren muss. Auch. Ey, was für Sachen man damals Spaß hatte, ne?
Ja.
Stell dir mal vor, du würdest jetzt so in der Schule, würdest du so einen Automaten Moon Patrol oder so aufstellen und sagen, so, hier, da haben schon Millionen Leute mit Spaß gehabt. Und alle so, nein.
Ja, aber ist ja eigentlich schlimm, ne? So. Nicht.
Ja, wir sind ja nicht anders. Ich habe früher mit Murmeln Spaß gehabt.
Ja, nein, es ist wahrscheinlich auch irgendwie menschlich so, dass du halt, wenn du quasi so über ein gewisses Level drüber bist, dass du halt auch nicht wieder zurück willst oder so. Aber ich meine, wenn man sich das auch jetzt vorstellt, mal im, naja, sagen wir mal so im internationalen Vergleich, also womit Kinder jetzt irgendwie im dritte Weltland spielen und die haben sicherlich auch ihren Spaß, wenn die da mit irgendwelchen
Steinen spielen.
Ja, naja, ist ja so. Also es keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht,
wir sind einfach verwöhnt.
Nein, ich will auch nicht, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will da jetzt auch nicht so einen auf Mega-Moral-Apostel oder sowas machen, aber es ist schon, wenn man sich das mal so überlegt, ist schon crazy irgendwie, wie viel Einfluss so auch diese ganze Technik auf uns hat und wie wenig man sich so dann vorstellen kann, dass man ohne das irgendwie auch klarkommt, ne? Aber wenn man überlegt, wie viel Milliarden, Millionen Leute auf der Welt halt einfach gar nichts haben.
Ja, also ist halt auch ganz lustig. Ich habe das neulich mal neulich habe ich es wieder entdeckt. Ich hatte so eine Phase, wo ich nichts gefunden habe, worauf ich Bock hatte zu zocken. Und dann habe ich auf der PlayStation einen Assassin's Creed so vor vier Teilen, also, ne? Die letzten drei, vier übersprungen und dann das fünfte, was es da gab. Ich glaube, es war London oder so. Und das war so krass, wie schlecht ich das empfunden habe, wie das aussieht, weil die Gesichter waren einfach nur so ein Brei. Das war nichts mit Konturen oder sonst irgendwo so. Und dann habe ich aber gedacht so, nee, ich spiele das jetzt einfach, weil es hat mir damals total Spaß gebracht. Warum soll es mir jetzt keinen Spaß bringen, nur weil es nicht mehr ganz so schön aussieht? Und tatsächlich war es auch so. Es hat mir halt unfassbar Spaß gebracht. Aber das erste Ding war, ja, kein Bock. Ne? Aber es geht mir heute auch so bei diesen ganzen 16-Bit Anmutungsspielen. Also Spiele, die bewusst in dieser Retro-Grafik gemacht sind. Habe ich keinen Bock drauf. Will ich nicht. Da denke ich so, ey, ich habe hier eine Grafikkarte, die mehr kostet als eine Monatsmiete. Warum muss ich mir jetzt so eine Grafik antun?
Ja.
Eine Grafikhure. Oh nein.
Ja, stimmt schon. Ja, ich habe manchmal habe ich auch Bock, dann nochmal so alte Spiele zu spielen. Aber mich stört das eigentlich nicht so mit der Grafik. Ich bin da nicht so die Riesenansprüche.
Ich bin halt anders. Die krasseste Mehlstaubexplosion in Deutschland. Am 6. Februar 1979 erschütterte eine gewaltige Explosion die Bremer Rolandmühle und ging als die schlimmste Mehlstaubkatastrophe Deutschlands in die Geschichte ein. Ausgelöst durch einen Kabelbrand verwandelte sich der feine Mehlstaub, der normalerweise Brötchen fluffig macht, in eine hochexplosive Wolke. Das verheerende Ergebnis, 14 Menschen verloren ihr Leben, 17 wurden zum Teil schwer verletzt und der Sachschaden belief sich auf rund 50 Millionen Euro. Die Explosion war so heftig, dass Fensterscheiben in der Umgebung zerbarsten und Trümmerteile mehrere hundert Meter weit fliegen. Der Vorfall verdeutlichte, wie gefährlich industrielle Arbeitsumfelder sein können, wenn Sicherheitsvorkehren nicht ausreichen. Er führte zu einer strengeren Vorschrift im Umgang mit brennbaren Stäuben in der Lebensmittel. Habe ich nicht mitgekriegt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ja, also.
Ja, shit happens, ne?
Ja, passiert halt manchmal, deswegen, mehr Vorschriften sind manchmal gar nicht so verkehrt. Gerade da, wo es halt gefährlich ist, wo man denkt, das ist gar nicht. Also, weil, wenn du jemand sagst, so, ey, pass auf mit dem Mehlstaub, denkst du so, was ist mit dir? Ja. Aber dann so, okay, ja, vielleicht doch besser mal vorsichtig sein.
Ja, ist schon gut, wenn sie dann danach auch Sicherheitsvorkehrungen anpassen.
Ja. So, in Montreal, während einer Partie Scrabble, hatten Scott Abbott und Chris Haney 1979 eine bahnbrechende Idee. Statt nur Wörter zu legen, wollten sie ein eigenes Brettspiel entwickeln. Der Geistesblitz, ein Spiel, das Wissen und Strategie vereint. Aus diesem Moment der Inspiration entstand die Grundidee für Trivial Pursuit. Das Quizspiel, bei dem Allgemeinbildung und Nerdwissen endlich glänzen dürfen. Mit einer Mischung aus cleveren Fragen, farbkodierten Kategorien und der ikonischen Spielfigur mit den kleinen Käseecken wurde Trivial Pursuit zum Kultklassiker. Es erschien erstmals 1981 und verkaufte sich bis heute über 100 Millionen Mal weltweit. Habe ich geliebt. Ich war echt krass.
Ja, ich habe das nie, also wir haben es mittlerweile, glaube ich, auch. Ich habe das früher, als es noch sozusagen aktueller war, nie viel gespielt. Aber ja, cooles Spielprinzip.
Ich glaube, ich habe 40% meines Allgemeinwissens habe ich von Trivial Pursuit.
Okay.
Ich fand's cool, man hat nur sehr selten Leute gefunden, die da Bock drauf hatten. Weil Zeit Chong irgendwo so ein, also Wissen hat man damals, glaube ich, sehr nah an Schule gepackt. Und dadurch war das halt so ein Schulspiel. Also so, zu Hause weiß ich, haben wir das ultra selten gespielt, aber wir hatten's. Das hat mich immer geärgert. Und dann habe ich irgendwann alleine gespielt und habe mir die Fragen halt alle durchgelesen und mir die Antworten dazu versucht zu merken.
Ja, mittlerweile gibt es ja auch so verschiedene Versionen irgendwie, ne? Gibt, also, ich glaube, gibt eine Version speziell für Kinder, da sind die Fragen ein bisschen leichter.
Ja.
Ich glaube, es gibt sogar irgendwie so thematische.
Ja, ich glaube, es gibt Zusatzpacks, glaube ich, auch.
So. Oder das, ja.
Also, es ist halt krass, aber 100 Millionen Mal weltweit ist halt auch krass. Wobei, ist gar nicht so viel, ne? 8 Milliarden Menschen. Doch, das sind 100 Millionen gar nicht so verkehrt. Ne? Rechne mal kurz aus, wie viel Prozent das sind.
Ja, weiß ich jetzt nicht, aber
1,2%.
Ja.
Menschheit haben Trivial Pursuit. Krass, sag ich da nur, ne? So, letzte Kategorie für heute. Eckhard Witzigmann krallt sich 3 Sterne. 3 Sterne sammelt nur Super Mario innerhalb von 20 Sekunden. Für Köche ist das allerdings deutlich schwieriger. 1979 schreibt Eckhard Witzigmann in München deshalb kulinarische Geschichte. Sein Restaurant Aubergine wurde als erstes deutsche Restaurant mit 3 Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet. Michelin. Der Ritterschlag der Gourmet-Welt. Damit katapultierte der gebürtige Österreicher die deutsche Küche endgültig auf die internationale Feinschmeckerland. Witzigmann, oft als der Koch des Jahrhunderts bezeichnet, war bekannt für seine visionäre Verbindung von regionalen Zutaten mit französischen Haute Cuisine. Mit seinem Restaurant Aubergine und den dort erdachten und servierten Speisen setzte er neue Maßstäbe, die nicht nur Gourmets, sondern auch angehende Küche. Herr Witzigmann.
Ja, also ich bin ja großer Freund von gutem Essen, aber zu dieser ganzen Sterneküche habe ich so gar keine Beziehung irgendwie. Also ich kann das schon wertschätzen, also und ich verstehe auch, was die da, also weil ich selber viel koche, nicht, dass ich mir jetzt anmaßen würde, da nur annähernd in solche Regionen zu kommen, weil ich verstehe schon, warum das so, ne, also mit der Auswahl der Zutaten und wie viel, was die alles mit einem Stück Gemüse anstellen, damit es dann halt hinterher so aussieht, wie es aussieht, anstatt so, du schälst einfach nur die Karotte und schmeißt dann ein Stück davon in den Topf. So, das ist ja, also ich kann das schon verstehen, aber ich denke jetzt nicht so, ah geil, am liebsten würde ich jeden Monat einmal in ein Sterne-Restaurant gehen.
Ja, verstehe ich total. Also ich war 5 oder 6 Mal war ich schon Sterne-Küche essen und ärgern ist der falsche Ausdruck, aber was ich schade finde ist, du hast ja immer, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, 10 Gänge, die sind immer relativ klein, und was ich schade finde ist, es gibt immer nur so, für mich zumindest, 1, 2 Sachen, die ich krass finde, und ich glaube, das ist der große Unterschied, es gibt viele Menschen, die ergötzen sich und erfreuen sich an der kulinarischen Explosion oder an der Geschmacksexplosion in deinem Mund. So, das ist aber überhaupt nicht meins. Mir ist scheißegal, ob rote Beete, Kresse, Lachs und Balsamico im Gehirn Feuerwerk veranstalten. Es muss mir schmecken, ich muss Bock drauf haben. Und ich hatte, wann war das, als die, vor 3 Wochen oder so, hatte ich das Glück, dass ich in der Woche 2-mal Sterneküche genießen durfte. Es war mir zu viel. Also es war mir einfach zu viel. Plus, du kannst ja auch nicht sagen so, oh, das schmeckt geil, davon hätte ich gern noch ein halbes Kilo. So, das funktioniert halt nicht so. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und was ich halt krass finde oder was ich schade finde, ist, die versuchen halt immer, es muss so ultra krass sein. So. Und dann kostet es halt auch ultra krass viel Geld.
Mhm.
Und das nervt mich halt.
Ja, wie gesagt, das, also ich, ja, das ist jetzt im Einzelfall natürlich schwer zu sagen, ja, wie viel Geld es jetzt wirklich wert ist. Ich kann schon verstehen, warum es an vielen Stellen auch so teuer ist, weil einfach die Zutaten, die benutzt werden und die Arbeit, die dann reinfließt, also was, wie gesagt, ne, was für einen Aufwand die betreiben. Aber ja, das ist eben genau das, wo ich jetzt für mich persönlich, mir ist es das dann nicht, also ne, ich kann lecker essen und über diesem Lecker gibt's dann für mich auch nicht mehr so viel. Und lecker hört aber bei mir ab so einem bestimmten Punkt auf. Und es ist mir dann scheißegal, ob einer vorher, weißt du, die Jakobsmuschel noch 3 Tage lang massiert hat oder so. Ja.
Ja, und ich finde halt aber auch das mit dem Wert. Also das teuerste Essen, was ich je gegessen habe, war, ich wurde zum Glück eingeladen, waren wir in einem Sternrestaurant. Und da haben wir zu zweit, ich glaube, 1.400 Euro ausgegeben. Und das, weil auch mein Einladender oder mein Gastgeber hat halt auch die Weinbegleitung dazu genommen. Das heißt, du kriegst zu jedem Gang kriegst du halt einen anderen Wein. Das hat's auch noch mal, hat auch nochmal reingeknallt. Ich habe es aber nicht gekriegt, sondern ich habe halt eine alkoholfreie Begleitung gehabt. Und da finde ich dann halt schon, also dafür, dass du nur so kleine Pipsel-Portion kriegst, da steht das in keinem Verhältnis. Finde ich zumindest. Also, ne, die sollen Geld verdienen, um Gottes Willen. Will ich gar nicht sagen. Und das ist auch sicherlich gerechtfertigt. Aber 700 Euro für ein Essen, finde ich halt einfach krass.
Ja.
Also, da war jetzt nicht drin, keine Ahnung, vorgelutschter Kaviar aus Sibirien oder sonst irgendwas. Sondern es war relativ normale gehobene Küche.
Ja, wie gesagt, ich, ja.
Aber was ich dadurch gelernt habe, ist, dass ich der normale Mensch fällt ja rein, wenn er in ein Restaurant geht und kriegt erstmal so einen Riesenkorb Brot mit Butter und so, dann alle fangen an zu essen. Aber es ist das Falscheste, was du machen kannst, weil du hast halt einfach keinen Hunger mehr.
Ja.
Ja. Apropos Hunger, ich habe Hunger. Ich muss, glaube ich,
was essen. Ja, ich muss auch noch überlegen jetzt, was wir eigentlich heute essen, aber das mache ich dann.
Machen wir dann gleich offline.
Jo.
Cool. War eine schöne Folge. Nächstes Jahr geht's richtig ab. 1980 ist am Start. Dann wird's richtig wild.
Sehr gut.
Alles klar.
Bis dann. In diesem
Sinne, schöne Woche, schönen zweiten Advent und auf Wiederhören.